Die Zusammenarbeit war vorher schon nicht einfach und seit der Ausweitung des russischen Angriffskriegs im Februar 2022 steht die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, kurz OSZE, massiv unter Druck. Denn die internationale Organisation, in der Russland und die Demokratien der EU an einem Tisch sitzen, kämpft mit unüberbrückbaren Differenzen, nachdem Russland die Sicherheit Europas aufgekündigt hat. Die aktuelle Realität sieht so aus: Grundlegende Entscheidungen der konsensbasierten Organisation werden von Russland und Belarus am Gängelband Moskaus blockiert. Nordmazedonien, das 2023 den Vorsitz innehatte, führte das gesamte Jahr Konsultationen über den nachfolgenden Vorsitz, da der vorgesehene Kandidat Estland von Russland blockiert wurde. Erst beim Ministerrat in Skopje im Dezember 2023 konnten sich die Teilnehmerstaaten dann auf einen Kompromisskandidaten einigen, nämlich das Nicht-NATO-Mitglied Malta. Zum wiederholten Male wurde aber kein Haushalt verabschiedet, was weiterhin wenig bis gar keine Planungssicherheit bedeutet. Daher stellt sich die Frage, welche Erwartungen kann man an diese OSZE jetzt überhaupt noch stellen? Das wollen wir heute besprechen und ich freue mich sehr auf meine beiden Gesprächspartner. Zum einen begrüße ich Dr. Cornelius Friesendorf, Leiter des Zentrums für OSZE-Forschung am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik der Universität Hamburg. Und zum anderen freue ich mich, dass Benedikt Zantzinger dabei ist. Er beobachtet die OSZE im Wiener Büro der Konrad-Adenauer-Stiftung. Ihnen beiden herzlich willkommen.
Ja, guten Tag, vielen Dank für die Einladung.
Ein herzliches Grüß Gott aus Wien.
Mein Name ist Marcel Schmidt und das ist der Multipod. Herzlich willkommen.
Multipod, der Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung über internationale Zusammenarbeit.
Herr Dr. Friesendorf, ich habe ja gerade schon die aktuelle Lage in der OSZE so ein bisschen umrissen. Vielleicht helfen Sie uns mal auf den aktuellen Stand. Mit welchen Problemen hat die OSZE denn derzeit zu kämpfen?
Die OSZE ist ja traditionell ein Ort für den politischen Dialog zwischen eben nicht gleichgesinnten Staaten, insbesondere Russland und Mitgliedern von NATO und EU. Und es gibt eigentlich keinen konstruktiven politischen Dialog mehr zwischen Russland und den westlichen Unterstützern der Ukraine. Russland nutzt die OSZE als Plattform für teilweise krude Propaganda. Und die Unterstützer der Ukraine verurteilen natürlich legitimerweise Russland jede Woche im Ständigen Rat und auch dem Forum für Sicherheitskooperation. Das sind die beiden Entscheidungsgremien der OSZE. Hinzu kommt, dass die operative Arbeit der OSZE seit Jahren sehr schwierig ist, aber insbesondere seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs. Russland verwendet sein Vetorecht, um bestimmte Entscheidungen zu blockieren. Die OSZE hat seit 2022 keinen regulären Haushalt mehr. Das gibt es eigentlich in dieser Form in keiner anderen internationalen Organisation. Sie muss auskommen mit monatlichen Mitteln, die auf dem Haushalt von 2021 basieren. Mag jetzt alles technisch klingen, aber es geht ja um Geld und jede Organisation braucht Geld, um überhaupt existieren zu können. Und dieser Haushalt 21 war schon damals zu klein und ist seitdem nicht völlig unzulänglich wegen der extrem gestiegenen Inflation. Hinzu kommt, dass die Spitzenpositionen der OSZE, die vier Spitzenpositionen des Apparates, nur bis September 24 verlängert wurden. Darauf konnte man sich in Malta mit Russland einigen, anstatt der üblichen 3 Jahre. Das heißt, eigentlich schon jetzt müssten Konsultationen stattfinden, wer ab September übernimmt. Und soweit ich weiß, ist auch unklar, welcher Staat 2026 den Vorsitz übernimmt nach Finnland.
Jetzt haben Sie ja schon den Vorsitz und die damit zusammenhängenden Spitzenposten angesprochen. Die Frage an Sie, Herr Zantzinger, welche Bedeutung haben denn diese Institutionen für die OSZE, weil wir sie jetzt schon zweimal gehört haben?
Ja, zunächst einmal zum Vorsitz. Der Vorsitz in der OSZE trägt eine sehr wichtige Rolle. Der Vorsitz trägt nämlich die Verantwortung für exekutive Maßnahmen. Beispielsweise haben wir schon gehört, dass Russland sehr viele Entscheidungen mittlerweile blockiert. Und sollte es zum Beispiel keinen Konsens für gemeinsame Konferenzen geben, dann kann der Vorsitz eigene Konferenzen hier einberufen, die dann nicht mit einem Veto blockiert werden können. In der Vergangenheit hat der Vorsitz auch immer wieder Themenschwerpunkte setzen können. Beispielsweise hat das Schweden im Jahr 2021 gemacht. Schweden hat sich damals für die Stärkung von Kooperation zur Bewältigung der Klimawandelfolgen eingesetzt. Und letztlich kann der Vorsitz auch sogenannte Sonderbeauftragte bestellen. Es gibt hier eine Vielzahl an Sonderbeauftragten, zum Beispiel einen für die Bekämpfung des Menschenhandels, einen Sonderbeauftragten für die Transnistrien-Frage oder auch einen Sonderbeauftragten für den Klimawandel. Neben diesem Vorsitz gibt es noch weitere Spitzenposten, die auch schon angesprochen worden sind. Hier ist vor allem zu erwähnen der Posten des Generalsekretärs, der fungiert als eine Art administrativer Geschäftsführer der OSZE und leitet das in Wien ansässige Sekretariat. Seit 2021 begleitet das Amt des Generalsekretärs die deutsche Helga Schmidt. Neben dem Posten des Generalsekretärs gibt es noch in der OSZE drei spezialisierte Institutionen. Hier ist zunächst zu nennen ODIHR, das ist das Büro für demokratische Institutionen und Menschenrechte in Warschau. Den meisten Hörerinnen werden wahrscheinlich die Wahlbeobachtung ein Begriff sein, welches ODIHR gemeinsam mit parlamentarischen Partnern der OSZE durchführt. Neben ODIHR gibt es noch die Repräsentantin für Medienfreiheit, die in Wien ihr Büro hat, und den Hohen Kommissar für nationale Minderheiten in Den Haag. Diese Spitzenposten, die vier Spitzenposten, wurden beim letzten Ministerrat in Skopje im Dezember 2023 verlängert als sogenannte Paketlösung. Das ist Usus in der OSZE, dass die Posten gleichzeitig verlängert werden. Aber wie auch schon darauf hingewiesen worden ist, nur bis September 2024. Das heißt, eigentlich die Zeit drängt schon wieder, sich jetzt auf eine Verlängerung oder Neubesetzung dieser Spitzenposten zu einigen. Wichtig ist noch zu betonen, wenn man sich die Portfolios dieser Institutionen ansieht, das reicht von Wahlbeobachtung, Medienfreiheit, Minderheiten, dann sind das doch Themen, die jetzt nicht weit entfernte Länder oder Entwicklungsländer betreffen, sondern nein, das sind auch Themen, die wirklich europäische Staaten, westeuropäische Staaten, auch Österreich und Deutschland betreffen. Und hier kann die OSZE einfach auf einen extrem gewachsenen Acquis an Standards zurückgreifen, mit dem sie dann dementsprechend auch ihre Teilnehmerstaaten unterstützen kann. Mhm.
Jetzt ist ja Herr Dr. Friesendorf die EU viel ein Begriff, ständig in der Öffentlichkeit. Wir kennen auch das Spitzenpersonal der EU. Und wir kennen auch alle die NATO, die ja dann wiederum die militärische Versicherung Europas ist. Aber viele kennen die OSZE nicht. Und gerade jetzt in diesen Zeiten, in denen wir auch sagen und gerade gehört haben, die OSZE hat Schwierigkeiten, überhaupt noch vernünftig zu arbeiten und wird auch nicht mehr richtig finanziert, stellt sich natürlich die Frage, Herr Friesendorf, wozu braucht man denn noch die OSZE, wenn die Sicherheit ja offensichtlich durch andere Akteure gewährleistet werden kann und durch die OSZE nicht gewährleistet werden kann?
Ja, die OSZE hat tatsächlich ein riesiges Problem, insbesondere wegen der Konfrontation zwischen Russland und der Ukraine und weiter gefasst Russland und den Unterstützern der Ukraine. Das Ziel der OSZE war ja immer kooperative Sicherheit. Das ist so ein zentrales Prinzip der OSZE. Also nicht Sicherheit vor oder gegen einen anderen Staat, sondern Sicherheit zusammen mit anderen Staaten. Und das ist durch den russischen Imperialismus unmöglich geworden. Das heißt, diese alten Konzepte wie kooperative Sicherheit oder auch Vertrauensbildung, die funktionieren so lange nicht, wie der Kreml revisionistisch ist. Hinzu kommt das Problem, dass die NATO und die EU Aufgaben übernommen haben, die zumindest in den 90er Jahren so die Kernkompetenz der OSZE waren und die fast so ein Alleinstellungsmerkmal der OSZE waren, insbesondere Konfliktmanagement. Und hier spielt natürlich insbesondere die EU auch eine große Rolle. Aber trotzdem hat die OSZE noch Wettbewerbsvorteile. Sie ist sehr stark auf Gebieten wie dem Schutz von Minderheiten, bei der Wahlbeobachtung, Herr Zanziger hat es angesprochen, Kampf gegen den Menschenhandel. Dann gibt es diese Feldmissionen. Ich meine, zurzeit gibt es 13 Feldmissionen, vor allem in Südosteuropa und in Zentralasien. Und die haben sehr viel mehr Personal als EU-Vertretungen beispielsweise und eine bessere Kenntnis noch des lokalen Kontextes, insbesondere wegen der lokalen Mitarbeiter dort. Und dann ist die OSZE natürlich potenziell weiterhin wichtig als eine inklusive Plattform. Und damit ist sie anders als die NATO und die EU, die Russland natürlich ausschließen. Das heißt, falls Moskau, der Kreml, irgendwann seinen Imperialismus ablegen sollte, dann könnte die OSZE komplementär zu NATO und EU wirken, indem sie weiter, eine neue Form von kooperativer Sicherheit betreibt. Wir sprechen jetzt hier wirklich über eine Situation, in der die russische Außenpolitik eine Kehrtwende hingelegt hat. Im Moment nicht zu sehen. Aber sollte es eben zu einem radikalen Richtungswechsel in Russland kommen, der auch nachhaltig ist, dann könnte man denken, quasi Hamel 2.0. Also es wird ein Abschreckungsverhältnis geben in Europa, Abschreckung gegen Russland. Es wird Verteidigung vor Russland, gegen Russland geben, aber eben auch dann möglicherweise Elemente kooperativer Sicherheit. Das hängt von Russland ab. Und dann kann man eben auch zum Beispiel im Falle eines Waffenstillstandes oder eines Friedensvertrages in der Ukraine nachdenken über zivile Friedensmissionen, OSZE geleitet in der Ukraine. Es gab ja schon in der Vergangenheit eine solche zivile Beobachtermission. Aber auch jetzt könnte die OSZE schon nützlich sein oder auch Wien als Ort könnte nützlich sein für Vorverhandlungen, also sogenannte Backchannel Negotiations. Die Bedingungen für wirkliche Verhandlungen sind jetzt wohl kaum gegeben, aber trotzdem könnte es nützlich sein, zumindest auszuloten, unter welchen Bedingungen es Verhandlungen geben könnte.
Jetzt haben wir ja schon an ein paar Stellen gehört, was die OSZE jetzt noch konkret macht. Das ist schon offensichtlich geworden, ist jetzt nicht ganz beschäftigungslos. Die hat schon noch einige Aufgaben. Vielleicht, Herr Zanzinger, können Sie uns einmal auf den aktuellen Stand holen, wo genau die OSZE sich gerade wie einsetzt. Was sind die Missionen, die die OSZE gerade am Laufen hat?
Also, Herr Dr. Friesendorf, Sie haben schon angesprochen die Wichtigkeit der Feldmissionen. Die OSZE betreibt 13 Missionen, die schwerpunktmäßig am Westbalkan und in Zentralasien agieren. Und man darf sich die Missionen jetzt nicht vorstellen wie Peacekeeping-Missionen, zum Beispiel der Vereinten Nationen oder der Europäischen Union, sondern die haben länderspezifisch ganz eigene Mandate. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Es gibt im Kosovo ein eigenes Programm, welches darauf abzielt, durch Inspektionen auf Polizeirevieren und durch eine anonyme Befragung von Zivilisten das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Polizeikräfte zu stärken. In der Republik Moldau gibt es ein Programm, das darauf spezialisiert ist, die Risikominimierung in der Munitionslogistik sicherzustellen. Es gibt am Westbalkan, in postsowjetischen Ländern, eine Unzahl an Munitionsdepots aus den Zeiten des Kalten Krieges, die natürlich ein Sicherheitsrisiko darstellen, und hier unterstützt die OSZE bei dieser Risikominimierung. Es gibt in Bosnien-Herzegowina Programme, die auf Korruptionsbekämpfung spezialisiert sind, und in Nordmazedonien hat die OSZE ein Medienprogramm geschaffen, das der Etablierung zur Förderung antidiskriminierender Praktiken dient. Ein weiteres wichtiges Instrumentarium, das vielleicht weniger bekannt ist, ist das im Sekretariat angesiedelte Konfliktverhütungszentrum. Dies fungiert als OSZE-weite Frühwarnstelle und bietet dem Generalsekretär, aber auch dem Vorsitz und schließlich allen Teilnehmerstaaten politische Beratung und Analyse. Dieser Frühwarnmechanismus wurde kurz vor dem russischen Angriff auf die Ukraine ausgerufen. Allerdings wurde dieses Frühwarnsystem seitens Russlands als Hysterie der OSZE abgetan. Ganz konkret arbeitet die OSZE auch in Zentralasien mit unterschiedlichen akademischen Einrichtungen. Es gibt ein Border Management Staff College in Tadschikistan. Dort werden dann Grenzbeamte aus vielen zentralasiatischen Ländern zusammengebracht. Es gibt in Kirgisistan eine eigene OSZE-Akademie. Und dort geht es hauptsächlich darum, Experten, Akademiker, Beamte zusammenzubringen und wirklich ein starkes Vertrauensverhältnis aufzubauen. Eine weitere konkrete Maßnahme, Herr Dr. Friesendorf, Sie haben es schon angesprochen, es gab früher eine zivile Beobachtermission in der Ukraine, die wurde kurz nach Beginn des Krieges im März 2022 ausgesetzt. Allerdings hat sich die OSZE darauf geeinigt, ein eigenes Spezialprogramm zur Ukraine zu etablieren. Das wurde im November 2022 aufgebaut und es konnte von Moskau nicht verhindert werden. Wäre wahrscheinlich im Interesse gewesen, Moskaus das zu blockieren. Es ging aber nicht, weil es sich bei diesem Spezialprogramm um ein spendenfinanziertes Programm handelt, gegen das kein Veto einzubringen ist. Hauptziel dieses Spezialprogramms in der Ukraine ist jetzt die Unterstützung bei der Bewältigung unmittelbarer Kriegsfolgen. Da geht es zum Beispiel um psychologische Betreuung. Andererseits unterstützt das Programm beim Kapazitätenaufbau im Bereich Entminung. Ein letzter Punkt, den ich noch erwähnen möchte, die OSZE fungiert immer noch als wichtiges internationales Forum für die Dokumentation von Kriegsverbrechen in der Ukraine. Hier ist beispielsweise zu erwähnen der medial kaum beachtete Bericht der OSZE vom April 2024, in welchem die gezielten Verschleppungen und Folter von Zivilistinnen in den von Russland eroberten Gebieten dokumentiert wurden und Russland auch dementsprechend innerhalb der OSZE verurteilt wurde.
Ja, vielen Dank fürs auf den aktuellen Stand holen. Die OSZE hat also ganz viele verschiedene Aktivitäten im ganzen OSZE-Länderbereich. Über eine Kernaufgabe der OSZE, Herr Dr. Friesendorf, haben wir jetzt aber noch nicht gesprochen, und das ist die Rüstungskontrolle. Welche Handhabe hat die OSZE hier in diesem Bereich?
Ja, konventionelle Rüstungskontrolle, also nicht nukleare, sondern konventionelle Rüstungskontrolle, die war traditionell sehr wichtig für die OSZE, ebenso sogenannte VSBMs, also vertrauens- und sicherheitsbildende Maßnahmen. Es gibt weiterhin Abkommen, die gültig sind und die unter dem Dach der OSZE zumindest teilweise implementiert werden, insbesondere das Wiener Dokument. Und dieses Wiener Dokument, wie auch ähnliche Abkommen, soll Transparenz herstellen bei militärischen Aktivitäten, etwa durch Berichtspflichten. Und die Plattform hierfür, in der es den Austausch gibt zwischen Regierungen, also zwischen Diplomaten und auch militärischen Vertretern, ist das Forum für Sicherheitskooperation, das tagt wöchentlich in Wien. Allerdings ist die europäische konventionelle Rüstungskontrollarchitektur teilweise kaputt. So haben sich die USA und auch Russland aus dem Vertrag über den offenen Himmel zurückgezogen. Wir haben das Problem, dass konventionelle Rüstungskontrolle und vertrauens- und sicherheitsbildende Maßnahmen im Krieg nicht wirklich funktionieren oder gar nicht mehr funktionieren. Das heißt, um wieder kooperative Rüstungskontrolle in der OSZE zu machen, müsste Russland seinen Imperialismus ablegen und es müsste eben entsprechende Kooperationsbereitschaft seitens westlicher Staaten geben. Und bis dahin, das ist im Moment nicht abzusehen, bis dahin sollte es darum gehen, die Risiken ungewollter Eskalation zu verhindern. Und hier kann zumindest die OSZE beitragen, etwa in Form des Wiener Dokumentes. Aber selbst wenn wieder bessere Zeiten kommen sollten für konventionelle Rüstungskontrolle, dann müssten Verträge an neue Bedingungen angepasst werden oder es bräuchte eigentlich eine grundsätzlich neue konventionelle Rüstungskontrolle-Architektur. Denken Sie an Themen wie Cybersicherheit oder künstliche Intelligenz. Die sind durch bestehende Abkommen kaum abgedeckt.
Mhm. Zum Abschluss hin würde ich ganz gerne noch mal auf das größere Bild zu sprechen kommen. Herr Zanzinger, Sie sind ja im Wiener Büro auch der Experte für Multilateralismus. Nun gelten die westlichen multilateralen Formate wie die OSZE, aber auch wie die NATO und die EU nicht gerade als Vorbilder für autoritäre Staaten. Die setzen im Gegenteil lieber auf Ad-hoc-Allianzen mit sehr heterogenen, teilweise sich gegenseitig feindlich gesinnten Mitgliedstaaten. Was lässt sich aus Ihrer Sicht aus der Schwäche der OSZE für die Zukunft des Multilateralismus im Ganzen lernen, Herr Zanzinger?
Also zunächst möchte ich festhalten, dass auch die OSZE-Teilnehmerstaaten kein homogener Block sind. Also es gibt hier innerhalb der OSZE relativ viele Konflikte, die vorherrschen. Denken Sie zum Beispiel an den Konflikt zwischen Aserbaidschan und Armenien. Aserbaidschan ist im vergangenen Jahr in das mehrheitlich von Armenien bewohnte Gebiet Bergkarabach einmarschiert. Oder die nach wie vor angespannte Situation zwischen Bosnien-Herzegowina und Serbien, wenn es um die Republik Srpska geht. Oder größer gesprochen der Block Russland und Belarus gegen Ukraine, USA, Westeuropa. Also auch hier viele Konflikte innerhalb der OSZE. Wenn man sich der Frage nähert, der Schwäche innerhalb der OSZE, ist es, denke ich, wichtig, einen größeren Kontext mitzudenken. Und es sind hier zwei Makrotrends, die der OSZE überlappend vonstatten gehen. Einerseits manifestiert sich gerade ein steigender geopolitischer Wettbewerb zwischen etablierten westlichen multilateralen Formaten, aber auch neu entstehenden Formaten. Sie haben die Ad-hoc-Allianzen angesprochen, die vor allem im asiatischen Raum gerade en vogue sind. Und durch diesen geopolitischen Wettbewerb ist man mit der Schwierigkeit konfrontiert, eine auf liberale Normen beruhende internationale Ordnung grundsätzlich mal zu verteidigen. Also hier gibt es mal einen großen Shift durch diesen geopolitischen Wettbewerb. Andererseits, das ist der zweite Makrotrend, das ist eine fundamentale Krise des Multilateralismus, die sich abzeichnet. Und die ist davon gekennzeichnet, dass internationale Zusammenarbeit nicht nur im Bereich Rüstungskontrolle, aber auch in vielen anderen Bereichen nachlässt. Ich spreche zum Beispiel von Zusammenarbeit im Bereich Handel oder wir haben es gesehen, die internationale Zusammenarbeit im Bereich öffentliche Gesundheit, wie es in der Corona-Krise der Fall war. Und im Bereich Frieden und Sicherheit ziehen es Staaten tatsächlich vor, jetzt unilaterale Maßnahmen vorzuziehen und gehen eben diese Ad-hoc-Allianzen ein. Das heißt, in diesem Kontext, dem geopolitischen Wettbewerb und der nachlassenden internationalen Zusammenarbeit, muss die OSZE einen Weg finden, weiterhin zu agieren. Wobei auch hier wieder anzumerken ist, dass es die OSZE in den letzten Jahrzehnten gewohnt ist, in einem polarisierten Umfeld zu arbeiten. Und so ehrlich muss man sein, die Fähigkeit der OSZE, Krisen zu lösen, waren auch schon vor dem Ukraine-Krieg begrenzt. Also ja, die Schwäche der OSZE reiht sich ein in einen globalen Trend, wobei die OSZE durch die beschriebenen Instrumentarien wie der Feldmissionen oder auch der Institutionen weiterhin großen Raum für Entfaltungen hat.
Ja, das ist ja die perfekte Überleitung zu meiner letzten Frage, diesmal wirklich die letzte Frage, die ich gerne an Sie beide richten würde. Welche Aussichten haben Sie für die OSZE und welche Szenarien sind denkbar in der Zukunft? Vielleicht Sie zuerst, Herr Friesendorf.
Die OSZE, denke ich, hat seit Februar 2022 bewiesen, dass sie resilient ist. Also ich denke, die existenzielle Gefahr ist abgewendet. Und das war nicht offensichtlich. Die Forschung zeigt, dass es Risikofaktoren gibt, wie Krieg, wie Wirtschaftskrise, wie unterschiedliche Präferenzen von Mitgliedstaaten, von internationalen Organisationen. Und wenn diese Faktoren gegeben sind, vor allem in einer Kombination, kritischen Kombination, dann können internationale Organisationen auch sterben. Also es sind in den letzten 200 Jahren, eine Kollegin hat das mal ausgerechnet, um die 40% internationale Organisationen eingegangen. Und die OSZE ist auch betroffen von einigen dieser großen Risikofaktoren. Trotzdem hat die OSZE in den vergangenen 2 Jahren gezeigt, dass sie sehr flexibel ist. Und hier hat ihr auch ihr breites Mandat geholfen. Die Frage ist aber nicht nur danach, ob die OSZE überleben kann. Ich denke, das wird sie tun, sondern wie vital sie wieder werden kann. Also die Vitalität einer internationalen Organisation ist auch wichtig. Und 2 Faktoren stehen der Vitalität der OSZE im Weg. Das ist einmal der russische Imperialismus, damit verbunden der legitime Widerstand der Ukraine und seiner Unterstützer. Deswegen gibt es eben diese wöchentliche Pattsituation im Ständigen Rat in Wien, wo sich Staaten fast routinemäßig kritisieren. Und der zweite Problem ist der Widerstand autoritärer Teilnehmerstaaten gegen Demokratisierung. Und die OSZE ist im Kern eine Demokratisierungs-IO, internationale Organisation. Und schon vor 20 Jahren hat sich gezeigt, dass die Demokratisierung in vielen Teilnehmerstaaten stockt oder sogar einen Rückwärtsgang einlegt. Also was kann die OSZE tun? Wie kann sie mit diesen beiden Problemen umgehen? Einmal ist wichtig, die Organisation so weit wie möglich zu erhalten für den Fall, dass sich westlich-russische Beziehungen bessern. Insbesondere, falls, wie gesagt, Russland nicht mehr revisionistisch sein sollte in Zukunft. Und dann ist wieder sehr viel möglich, selbst in Bereichen wie Rüstungskontrolle. Dazu braucht es aber auch mehr finanzielle Unterstützung und politische Aufmerksamkeit, etwa in westlichen Parlamenten. Weiterhin sollte die Organisation bei ihren Aktivitäten auch im Feld auf menschliche Sicherheit setzen. Menschliche Sicherheit bedeutet die Priorisierung der Sicherheit des Individuums. Wir können also nicht mehr wie Anfang der 90er Jahre davon ausgehen, dass was gut für den Staat ist, auch gut für die Bevölkerung ist. Und ganz wichtiger Punkt, die größte planetare Herausforderung ist die Erderwärmung. Und die OSZE hat ein breites Mandat und kann sich auch um Klimasicherheit kümmern und sollte dies auch tun.
Ja, vielen Dank. Herr Zantzinger, die gleiche Frage an Sie. Welche Aussichten haben Sie für die OSZE und welche Szenarien sind denkbar?
Genau, Herr Dr. Friesendorf hat jetzt schon einige Szenarien hier vorgetragen, die ich so trage. Ich möchte nochmal unterstreichen, dass die OSZE tatsächlich so stark ist, wie es die Teilnehmerstaaten auch wollen. Das heißt, politische Unterstützung und die Sicherstellung von Ressourcen ist einfach die Grundlage für das Überleben der Organisation. Man muss bedenken, die OSZE ist mit einem Jahresbudget von etwa 140 Millionen Euro eine relativ günstige Organisation, lebt aber, nachdem kein Budget verabschiedet worden ist, seit 2021 von Sonderbudgets. Und hier ist wichtig, dass die Teilnehmerstaaten weiterhin die Organisation und die Aktivitäten der Organisation mit finanziellen Mitteln auch gewährleisten. Ich denke, zum jetzigen Zeitpunkt ist die OSZE gut beraten, wenn sie sich darauf vorbereitet, sollte einmal der Zeitpunkt nach einem wie auch immer gearteten Waffenstillstand oder Frozen Conflict in der Ukraine günstig sein, hier deeskalierende Maßnahmen zwischen Russland und dem Westen zu setzen und diese Maßnahmen auch zu unterstützen. Dies kann jetzt schon vorbereitet werden durch Gesprächsvorbereitungen oder auch durch informelle Verhandlungen im Sekretariat in Wien. Ich denke, wir werden die OSZE weiterhin brauchen. Es ist tatsächlich immer noch eine der letzten Organisationen, in welcher Russland und der Westen zumindest gemeinsam sprechen. Man kann nicht von einem Dialog sprechen. Es sind oft Monologe, gegenseitige Anschuldigungen, ja. Aber ich denke, die Organisation könnte eine wichtige Rolle spielen, wenn es dann um die Wiederherstellung einer europäischen Sicherheitsordnung nach dem Krieg geht.
Also die OSZE ist noch nicht tot und sie könnte noch wichtig werden. Das sind doch passende Schlussworte für diese Multipod-Episode. Lieber Herr Dr. Friesendorf, lieber Herr Zantzinger, vielen Dank für Ihre Zeit, für Ihre Expertise, für Ihre Einschätzungen. Vielen Dank dafür nach Hamburg und nach Wien.
Vielen Dank Ihnen.
Dankeschön, herzliche Grüße aus Wien.
Ja, und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Reinschalten. Ich hoffe, dass Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind, wenn wir im Multipod über internationale Organisationen und den Multilateralismus sprechen. Tschüss.
Multipod, der Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung über internationale Zusammenarbeit.